Je schwerer ein Reiter ist, desto fester sollte das Kissen gepolstert sein, damit sich der Baum eben nicht zu sehr durchdrückt. Das ist dann eben wieder so eine Kombinationsfrage. Ne?
Das okay, nächste. Aber das sind ja schon mal gute Anhaltspunkte, dass ich bei einem sehr runden, tonnigen Pferd eher möchte, dass sich der Sattel so gut wie möglich anschmiegt, in Anführungszeichen, ja. Ne? An die genau. Rückenform.
Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Ich bin heute wieder einmal zu Gast bei Annika Hansen im Podcast Kompetent und sicher am Pferd. Und natürlich sprechen wir wieder über Sättel. Diesmal hat Annika mir 4 Beispiele mitgebracht von verschiedenen Pferden, die sie aus der Praxis persönlich kennt und wo das Thema Sattel immer ein bisschen schwierig ist, und hat mich hier um Rat gefragt. Und ich gebe Einblicke in meine Vorgehensweise und wie ich solche Pferde besatteln würde, beziehungsweise worauf zu achten ist. Am Ende sprechen wir auch noch über unseren gemeinsamen Workshop, den wir demnächst vorhaben. Also sei gespannt. Viel Spaß!
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, denn ich habe heute wieder Dr. Maren Bohlieber zu Gast, unsere Sattelexpertin. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist, liebe Maren. Ja,
danke, Annika. Ich freue mich mega, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Das wird ja schon langsam zur Gewohnheit mit uns.
Richtig.
Sehr schön. Schöne Gewohnheit.
Also für alle, die jetzt quasi neu einsteigen in dieses Sattelthema hier im Podcast, noch mal kurz zur Übersicht. Maren war ja schon mal hier und wir haben in Folge 91 und 92 über die Grundlagen des Saddle-Fittings gesprochen und haben in Folge 96 auch schon speziell über baumlose Sattelalternativen gesprochen. Also wer da noch nicht reingehört hat, kann das super gerne nochmal machen. Denn heute soll es um schwer zu besattelnde Pferde gehen, beziehungsweise eigentlich um die Frage ganz grundsätzlich, welcher Sattel passt denn jetzt auf welches Pferd? Aber einmal first things first, für alle, die dich noch gar nicht kennen, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
Ja, klar, gerne. Ja, du hast meinen Namen schon gesagt, ich bin Dr. Maren Bohlieber, am liebsten werde ich Maren genannt, also bin per Du in der Pferdewelt. Ich bin Sattelwissenschaftlerin, das heißt, ich übersetze die Wissenschaft in die Praxis in Bezug auf den Sattel und alles, was so darüber hinausgeht und dazu gehört. Ich komme aus der Wissenschaft, ich bin Neurobiologin und arbeite seit über 10 Jahren mittlerweile als Saddlefitterin, als Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin für Pferde. Und mein Anspruch ist es, die Art und Weise, wie wir auf den Sattel schauen, Pferdebesitzer, aber auch Pferdeprofis, dahingehend zu verändern, dass es weg vom Bauchgefühl hin zu wirklichem fundierten Sattelverständnis kommt. Denn sehr häufig in der Praxis draußen hört man sehr viele Mythen in Bezug auf die Sattelpassform. Es ist sehr meinungsbehaftet und man fragt 3 verschiedene Experten und kriegt 4 Meinungen zu dem Thema Sattel. Und da möchte ich gerne so ein bisschen aufräumen mit meiner Arbeit und tatsächlich faktenbasiert, evidenzbasiertes Wissen hier in die Sattelwelt bringen.
Ja, super gut. Deswegen bist du natürlich auch die perfekte Gesprächspartnerin für unser Thema heute. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich 4 Beispiele aus meinem Praxisalltag, also von meinen Kunden mitgebracht, ganz unterschiedliche Pferdetypen, die aber alle halt irgendein Problem mit dem Sattel haben. Ne? Also wo es schwierig ist, einen passenden Sattel zu finden. Oder man hat vielleicht eigentlich einen passenden Sattel, aber irgendwie funktioniert es beim Reiten dann doch nicht so. Das sind so unsere Themen heute. Wir wollen die einfach mal so Stück für Stück durchgehen. Das heißt, ich gebe dir quasi ein Pferd-Reiter-Paar vor, schilder das so ein bisschen und vielleicht kannst du uns dann helfen, das zu analysieren, was da Rückenform und Sattel vielleicht technisch so zu beachten ist und was da vielleicht ein Lösungsansatz
total gerne sein kann.
Weil das sind ja schon genau die Probleme, die Pferdebesitzer im Zweifel zu Hause halt mit ihren Pferden haben. Man hat das Pferd, man hat irgendwie einen Sattel, man möchte reiten und vielleicht hat man sogar schon einen Sattler da gehabt und eigentlich sollte der Sattel passen, aber irgendwie funktioniert es eben trotzdem nicht so.
Ja.
Okay, Legen wir mal direkt los. Also, erstes Praxisbeispiel ist eine Stute, die ich im Unterricht habe, die sehr, sehr rund gebaut ist. Das heißt, die hat quasi überhaupt gar keinen Widerriss. Nicht, weil sie übermäßig dick wäre, sondern die ist einfach so gebaut. Die ist auch gar nicht übermäßig bauchig. Die hat aber einfach eine relativ breite Schulter und eben super flachen Widerriss und eine relativ gerade Rückenlinie. Ist insgesamt auch ziemlich kurz vom Rücken. Und die hat einen Dressursattel, der angepasst ist, auch mehrfach jetzt schon mal kontrolliert wurde. Und dieser Sattel rutscht ganz furchtbar von rechts nach links. Also es ist, finde ich, beim Satteln schon schwierig, den wirklich genau mittig hinzulegen.
Ja.
Und spätestens nach dem Gurten hat man das Gefühl, jetzt ist er eigentlich schon wieder schief. Und das bringt natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit mit, dass man A, gefühlt alle 5 Minuten kontrollieren muss, liegt der Sattel jetzt überhaupt noch einigermaßen mittig auf dem Pferd. Dann muss ich natürlich eigentlich übermäßig fest gurten, weil ich sonst beim Aufsteigen, selbst wenn ich das technisch gut mache, halt tatsächlich ein Problem habe. Also selbst mit einer Aufstiegshilfe, so wie ich Druck in einen Bügel gebe, ist er eigentlich schon wieder schief.
Ja.
Und die Stute findet natürlich dieses feste Gurten auch tatsächlich eher unangenehm, obwohl wir auch schon den Gurt an sich angepasst haben. Und beim Reiten selbst ist es dann so, dass man halt wirklich extrem zentriert sitzen muss, damit der Sattel annähernd da liegen bleibt, wo er sein soll.
Ja.
Heißt aber auch, nach jedem Handwechsel, den ich reite, muss ich eigentlich, wenn ich mich umsetze, den Sattel wieder mitnehmen. Also ich sitze immer auf der neuen Hand dann gefühlt eher außen. Also auch der Sattel liegt wieder außen. Und ich muss den wirklich aktiv wieder mitnehmen.
So. Ja. Ja, da fängst du gleich schon mit was richtig Tollem an, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also tatsächlich solche Pferde, so diese typischen Voltigiertonnen, sage ich da gerne zu, die einfach extrem rund sind, im Querschnitt sozusagen, aber dann auch zusätzlich noch wenig, anatomische Struktur nach vorne haben, also nicht wirklich einen ausgeprägten Widerriss. Die Schulter geht vielleicht nahtlos in den Rumpf über, dass auch da nicht wirklich eine Art von Topografie sozusagen ist, ist das natürlich wirklich extrem schwierig. Und du sprichst genau die Punkte an, die sehr häufig dann genau das Problem, Auswirkung dann sind, nämlich es rutscht in alle Richtungen. Gerne links, rechts, weil oft sind die Pferde ja auch noch, oft noch ein bisschen bauchig dazu, ne? Das heißt, wir haben auch noch so ein Bauchpendel in der Bewegung, gerade im Schritt oder auch im Trab. Mehr im Schritt, dass das ganze Pferd so von links nach rechts schwankt. Ne? Und also da wären jetzt so meine ersten Fragen, die ich da vielleicht nochmal als Rückfrage hätte. Erstens, wie alt ist das Pferd? Ist das eher ein Jungpferd oder schon ein bisschen älter? Mittleres Alter?
Mittleres Alter, ich weiß gar nicht genau, 10 bis 12 oder so. Vom Ausbildungsstand her aber definitiv Jungpferd.
Ja, genau, weil häufig haben wir das ja so, dass, je jünger die Pferde sind, beziehungsweise je mehr sie am Anfang der Ausbildung stehen, desto weniger hat sich der Widerriss ausgeprägt. Ne? Die Pferde sind noch nicht so gut in der Rumpfmuskulatur gestärkt und vorne noch nicht so hoch gekommen. Dementsprechend sozusagen wächst ja auch, also jetzt bildlich gesprochen, wächst der Widerriss ja auch mit erhöhtem Ausbildungsstand. Wenn das Pferd jetzt auch schon älter ist, können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwann wirklich einen scharfen Widerriss hat, sondern es ist tatsächlich so gebaut, dass es eher da nicht so viel Struktur hat. Dieses Rechts-Links-Rutschen ist in dem Fall tatsächlich richtig typisch. Und da müsste man dann mal überlegen, erstens, was für Unterlagen sind drunter? Ist das eine normale Schabracke unter dem Dressursattel oder hat es vielleicht noch ein Pad, ein Lammfellpad oder ähnliches drunter? Weißt du das?
Ja, genau, sowohl als auch. Also eine normale Schabracke und ein Lammfell ist, glaube ich, auch noch drunter oder gewesen. Also da wurde schon ein bisschen rumprobiert.
Ja. Hatte das einen Grund mit dem Lammfell? Ist das noch sehr empfindlich im Rücken, das Pferd? Oder?
Nee, geht eigentlich. Okay. Ich glaube, es ging da so ein bisschen mehr um die Balance im Sattel. Ich war aber auch bei dem Termin natürlich leider nicht dabei.
Ja. Okay, genau, weil Lammfell tatsächlich in solchen Fällen, wenn es nicht wirklich absolut notwendig ist im Sinne von, wir brauchen eine gute Dämpfung oder das Pferd hat ein aufgescheuertes Fell oder so, ne? Also dass man wirklich sagen müsste, okay, da sollte jetzt wirklich ein Lammfell drunter, würde ich das für solche Pferde tatsächlich nicht empfehlen, denn das Rutschverhalten mit Lammfell ist erhöht und gerade bei diesen Tonnenpferden, also bei diesen Voltigiertonnen, da rutscht es sie wirklich noch viel schlimmer oft, ne? Mit zusätzlicher Unterlage. Je höher man das Ganze baut bei den Pferden, desto schlimmer. Ne? Deswegen wollen wir gerne den Sattel so nah wie möglich am Pferd haben. Häufig ist das ja dann auch noch so, wenn dann der Widerriss so wenig ausgeprägt ist, dass der ganze Sattel so quasi thront. Ne?
Und genau, das ist da tatsächlich auch der Fall. Auch ohne Lammfell hat man immer das Gefühl, der Sattel, also man sitzt einfach immer über dem Pferd. Ne? Man hat dadurch natürlich sehr schön viel Freiheit. Ja. Einmal über dem Widerriss und natürlich auch so vom Wirbelkanal her, aber ja, wie du sagst, je höher, desto instabiler fühlt es sich halt an, ne? Wenn man drauf
sitzt. Das ist dann so ein bisschen wie bei so einem Kamelritt, dass man irgendwie da oben drüber schwebt, ne? Genau, insofern müsste man sich nochmal die Kissen angucken. Also erstens, was für eine Kissenform wir da haben und wie auch die gepolstert sind. Also es ist oft ganz hilfreich, erstens, wenn man Kissen auswählt, die doch ein bisschen breiter sind. Also jetzt, wenn wir einen Dressursattel haben, gibt es bei manchen Marken ja auch die Möglichkeit, die Kissen zu tauschen in andere Formen. Ich denke da jetzt gerade an Kissen, die vielleicht eher so ein bisschen Trekking oder tatsächlich barockmäßig geschnitten sind, dass die einfach mehr Kissen drunter sind, aber mit weniger Volumen. Also,
flacher und breiter.
Flacher und breiter, genau. Und im besten Fall dann eben auch weicher gepolstert sind, dass sie sich so ein bisschen an den Pferdekörper anschmiegen. Gefährlich, oder was heißt gefährlich? Also nachteilig ist, wenn das Polster eher oder das Kissen eher vom Volumen her recht klein ist, also kleine Kissenschnitte sind, sodass man relativ feste Kissen auch hat. Also je mehr das dann sozusagen noch oben drauf schaukelt, weil das Kissen fest und hart ist, desto mehr Rutschverhalten haben wir. Also das funktioniert manchmal ganz gut, wenn man eben relativ flache, aber dafür breite Kissen wählt, die noch weich gepolstert sind.
Okay.
Ja? Und da haben wir dann auch nicht so die Gefahr, dass es am Widerriss aufliegt oder so, weil der Widerriss ist ja kaum vorhanden. Ne? Also richtig, da hat man oft immer noch eine ganz gute Widerrissfreiheit, weil gerade bei sehr weich gepolsterten Kissen muss man natürlich immer aufpassen, dass wir nicht Richtung Wirbelsäule kommen und auch nicht Richtung Widerriss. Natürlich muss es dann auch wieder zum Gewicht des Reiters passen. Jetzt können wir da natürlich auch nicht irgendwie 80 Kilo auf einen sehr weich gepolsterten Sattel setzen. Na, das ist ja das Nächste. Je schwerer ein Reiter ist, desto fester sollte das Kissen gepolstert sein, damit sich der Baum eben nicht zu sehr durchdrückt. Das ist dann eben wieder so eine Kombinationsfrage. Ne?
Aber das sind ja schon mal gute Anhaltspunkte, dass ich bei einem sehr runden, tonnigen Pferd eher möchte, dass sich der Sattel so gut wie möglich anschmiegt, in Anführungszeichen, an die Rückenform.
Genau. Okay. Ne? Also so wenn man das mal so ganz generell sagen möchte. Und je weniger Unterbau, desto besser auch da. Also je weniger extra Unterlagen, desto besser. Wenn wir natürlich irgendeine Art von Korrektureinlage brauchen, müssen wir überlegen, warum brauchen wir die? Ne? Wenn der nach hinten kippt, ist vielleicht das Kopfeisen zu eng, dann müssen wir eigentlich an was anderem arbeiten als an einem Korrekturpad. Genau, und das Nächste ist natürlich dann auch der Reiter. Ne? Du hast gesagt, der muss ganz ausbalanciert sitzen. Das ist natürlich tatsächlich bei solchen Pferden umso wichtiger, ne, dass kleine Veränderungen, also diese Sättel, diese Sattel-Pferd-Kombination, die hat ein erhöhtes Rutschpotenzial. Ja. Und das können wir nicht wegsatteln. Ne? Also das können wir nicht durch irgendwie eine Anpassung verändern. Das ist nun mal erhöht im Vergleich zu Pferden, die nicht ganz so rund und tonnig sind. Umso ausbalancierter sollte natürlich der Reiter sitzen. Und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, einen Sattel oder auch einen Sattelbaum zu wählen, der dem Reiter eine gewisse Stabilität bietet, also nicht zu weich zu sein. Ne? Das gibt es ja auch verschiedene Sattelbäume, also auch jetzt nicht nur baumlos, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, sondern auch Baumsättel, die vom Material her eher etwas weicher sind, ne? Mehr nachgeben oder dann welche, die etwas fester sind. Und da würde ich dann eher zu einem Modell greifen, wenn man die Möglichkeit hat, ne? Aber ganz generell, was etwas fester ist, um Denn je unausbalancierten Reiter ist, desto mehr kommt diese Schiefe des Reiters bei einem weichen Sattelbaum Richtung Pferd an.
Ne? Mhm.
Genau. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn jetzt natürlich auch noch das Pferd ein bisschen schief ist und den Reiter sowieso schon in eine Richtung schubst, das sind natürlich Herausforderungen. Kombi. Ist eine schwierige Kombi. Man wird das nicht komplett abstellen können. Ne? Und das ist auch was ich meinen Kunden in Terminen immer wieder vor Augen führe, was die Problematik ist. Aber man kann natürlich als Reiter, aber auch Richtung Pferd daran arbeiten, dass man das Rutschen etwas verringert und dann im besten Fall eben durch einen geeigneten Sattel, der es so gut es geht, reduziert das Rutschen. Das wird nicht ganz weggehen. Häufig hat man
Gibt es irgendwas Richtung Sattelgurt, was man da noch beachten kann oder verbessern kann?
Genau, also da würde ich auf jeden Fall einen Gurt nehmen, wenn das Pferd das, ich sage jetzt mal, von der Festigkeit her mitmacht, aber einen Gurt, der so fest wie möglich ist. Also sprich keine Flex-Einlagen, also kein Gurt mit Gummizügen an der Seite. Das ist sowieso auch noch ein Tipp. Ich würde, also wenn Gummizug, muss man darauf achten, dass die sehr fest sind vom Gummizug, also mindestens dreilagig, diese Flex-Einlage. Wenn die nur zweilagig sind, das kann man selber an seinem Gurt mal überprüfen, wenn man einen Gurt mit Gummieinlage hat. Wenn da nur zwei Gummis sozusagen übereinander liegen, dann ist das oft viel zu wabbelig, ne? Und kann den Sattel gar nicht gut stabilisieren. Häufig ist die Flexeinlage auch nur auf einer Seite. Davon würde ich abraten, weil wir unterschiedliche Zugverhältnisse dann links und rechts haben. Bei Pferden mit einer sehr runden und also tonnigen Form würde ich gar keinen Flex wählen, sondern feste Gurtenden. Sowohl beim Ledergurt als auch Schnurrengurt könnte man probieren, wobei viele Schnurrengurte auch nachgeben. Also gerade Baumwollgurte, haben so ein bisschen so ein Giff, ne, dehnen sich so ein bisschen auch in der Bewegung, was an sich ja ganz gut ist, aber wir wollen bei solchen Pferden so viel wie möglich, alles was wir stabil machen können, sollten wir stabil machen. Ne? Also sprich vom Sattelbaum über den Gurt, sollte das alles recht stabil sein. Und da empfiehlt sich, ich sag mal, ein stabiler Ledergurt zum Beispiel. Lammfell würde ich eher auch von abraten, tatsächlich, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil das Pferd sich immer aufscheuert oder was. Weil wir natürlich diese Lammfellschicht, das macht es oft auch nochmal rutschiger.
Ne? Ja, total. Genau. Also ist natürlich auch super schonend, aber ist in dem Fall dann wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll. Zum Thema Sattelgurte hast du ja in deinem Podcast auch schon mal eine ganze Folge zugemacht. Ne?
Stimmt,
den fand ich auch super spannend. Also Tipp auf jeden Fall, guckt mal in den Sattel-Pro-Podcast von Mare.
Ja, genau, danke.
Hört euch da die Gurtfolge an.
Ja, man kann ja über jedes Thema einfach auch wirklich unendlich reden, ne?
Ja, du auf jeden Fall.
Das ist einfach ein Thema für sich nochmal. Genau. Ja. Mhm.
Okay. Also, so viel Stabilität wie möglich in ein rundes Pferd mit Sattel. Ja.
Vielleicht noch ein Hinweis zum Thema Festgurten. Natürlich ist man geneigt, dann den Gurt noch fester anzuziehen, wenn was rutscht. Ne? Wäre ich vorsichtig, weil wir uns natürlich dann schnell das nächste Problem heranzüchten, dass das Pferd Gurtzwang entwickelt. Vielleicht hier kurz noch eine Faustformel. Also wie fest ist denn überhaupt zu fest oder wie fest darf ich denn überhaupt gurten? Man sagt, wenn das Pferd final fest gegurtet ist, der Reiter drauf sitzt, sollte ich schon immer noch mit der flachen Hand von der Gurtschnalle bis zum Brustbein durchkommen. Wenn ich da so hängen bleibe, dass er die Hand nicht mehr durchkommt, dann ist es definitiv zu fest und das ist auch zu fest fürs Pferd.
Gute Faustformel auf jeden Fall. Okay, prima. Nächstes Fallbeispiel. Machen wir mal so ein bisschen das Gegenteil. Das wäre jetzt eher so ein Typ Warmblutpferd, vielleicht so ein Warmblutmix mit einem sehr ausgeprägten Widerrist.
Ja.
Und vom Body Condition Score her eher ein bisschen niedrig, so bei 4,5 ungefähr. Das gibt es natürlich in unterschiedlichen Formen. Ich denke jetzt an ein ganz bestimmtes Pferd, was auch bei uns am Hof steht, was wirklich lebenslang schwer zu besatteln war, sozusagen. Der hat einen ganz ausgeprägten Widerrist. Allerdings einen super kurzen Rücken mit viel Schwung. Das heißt, der steigt wirklich im hinteren Sattellagenbereich, also Richtung ISG, wieder an.
Ja.
ist aber trotzdem im Widerrist immer höher gewesen als in der Gruppe. Relativ rundrippig.
Ja.
Und kann man jetzt sich jetzt vielleicht schon so herleiten, dass eigentlich alle Sättel, die wir da mal drauf hatten, den Reiter immer eher in einen Stuhlsitz gesetzt haben, weil der eben vorne immer höher war als.
Ja. Ja. Das, genau, ist nicht ganz so leicht zu besatteln, geht aber. Da muss ich auch noch ein paar Fragen nachschieben. Wenn du sagst, also wir haben einmal den Widerriss, der noch immer höher ist als die Gruppe, also das Pferd ist jetzt nicht überbaut. Aber wenn du mal zurückdenkst, der Widerriss im Vergleich zum Ende der Sattellage, würdest du sagen, dass das Ende der Sattellage unterhalb vom Widerriss ist?
Ja.
Ja, ne, das hätte ich jetzt erwartet, weil da muss man so ein bisschen schauen. Genau, fangen wir mal von vorne an. Also das Problem hier wird sein, wenn wir ein Pferd haben, was eben viel Widerrist hat und wir schauen uns das Ende der Sattellage an und hier ist sozusagen eine Treppe drin, also das Ende der Sattellage ist nicht auf Höhe des Widerriss, sondern deutlich tiefer. 1, 2, 3 Zentimeter ist normalerweise, also ist normal, aber deutlich darunter heißt 5 bis 10 Zentimeter und darüber hinaus. Dann werden, ich sag mal, Sättel mit einem normalen Standardkissen alle nach hinten kippen. Das wird richtig schwierig, da auch mit einer Unterlage, also mit einer Korrektur zu arbeiten, weil 5 Zentimeter kriegst du nicht über eine Korrektureinlage kompensiert. Genau. Ne? Also man sagt auch dazu, das ist eine große Kompensationsstrecke, die da ausgeglichen werden muss. Und tatsächlich muss man da mit einem speziellen Kissen arbeiten. Also es gibt viele Hersteller, die mittlerweile im hinteren Bereich Kissen anbieten, die ein erhöhtes Volumen ermöglichen. Also auch da, der Kissenschnitt ist dann größer. Also wir haben einfach mehr Leder, eine größere Ledertasche nenne ich das jetzt mal als Kissen, wo mehr Wolle reinkommt. Das nennt sich dann teilweise +1, +2, +3 oder so, ne, zum Beispiel. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt sage als Sattler, ah ja gut, dann mache ich halt hinten einfach in den Standardsattel mehr Wolle rein. Wenn ich ein gegebenes Volumen habe an Kissen und hau da einfach oder stopf da unendlich viel Wolle rein, wird es einfach nur hart und nicht dicker oder größer im Volumen. Ne? Also das Volumen ist nun mal vorgegeben. Natürlich, das Leder dehnt sich minimal aus, aber das würde nicht jetzt irgendwie ein paar Zentimeter ausmachen in der Höhe.
Ja, logisch.
Entsprechend, genau, brauchen wir da halt schon wirklich ein spezielles Kissen. Und teilweise ist es wirklich so dann mit vorhandenen Sätteln, also wenn jemand dann schon einen Sattel hat und wäre das jetzt eine Sattelanalyse mir vorstellt und wir sehen, der Sattel, der braucht mal mindestens 5, 6, 7, 8 Zentimeter mehr Höhe hinten. Dann geht es halt nicht mit dem Sattel, tatsächlich. Ne? Also bis zum gewissen Grad kann man das schon über Korrekturpads ausgleichen. Je nach Hersteller könnte man eventuell ein neues Kissen drunter machen lassen. Aber da, da die Hersteller ja auch für ihre Sattelmodelle, ich sag mal, vordefinierte Schnitte haben, ne, für die Sattelkissen, ist das möglicherweise auch begrenzt, die Option.
Und dann das heißt, ich müsste dann im Prinzip ein Kissen anfertigen lassen dafür oder wie würde das funktionieren?
Genau, also wenn du jetzt einen Sattel von einer bestimmten Firma hast, kann man natürlich nachfragen, gibt es für das Modell auch ein Kissen mit erhöhtem Kissenkeil hinten, ne? Also dass es hinten erhöht ist. Mag ja sein, wenn man das jetzt nicht weiß oder so, dann kann man direkt beim Hersteller anfragen. Wenn das der Fall ist, dann ist es üblicherweise möglich, das zum Hersteller zu schicken und ein anderes Kissen drunter bauen zu lassen. Ne? Man kann das natürlich auch zum Sattler geben, aber da einen eigenen Schnitt dann für dieses Kissen, für diese Marke und das Modell zu entwerfen, das ist natürlich dann sehr teuer. Ne? Gehen tut das schon und sehr, sehr aufwendig. Manchmal ist es auch möglich, dass man noch einen zusätzlichen Kissenkeil, also einen Filzkeil also zwischen Sattelbaum und Kissen einbaut, ne? Dass man sozusagen das Kissen an sich so weit füllt, dass es nicht fest wird, aber dass es im Prinzip voll gefüllt ist und zusätzlich dazu noch einen Kissenkeil einbaut. Gibt Vor- und Nachteile dazu. Also tatsächlich in der Praxis ist es schon recht häufig so, dass das Kissen dadurch doch noch mal ein Stück härter wird, weil der Gegendruck das Kissen so ein bisschen nach unten drückt. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären ohne Kamera. Man muss sich das so vorstellen, wenn Also das Kissen normalerweise zwischen Baum und, also diese Filzanlage zwischen Baum und Kissen reingeschoben wird, dann drückt das ganze Kissen, für das ganze Kissen so ein bisschen nach außen, nach unten gedrückt. Und das macht es häufig auch nochmal ein bisschen fester. Dann müsste man wirklich nochmal eine zusätzliche, ja, im Prinzip eine zusätzliche Struktur einbauen, das Ganze abnehmen, da ein Kissen, also so ein Kissenkeil, sprich so ein Filzkeil, richtig drunter legen und verkleiden, damit dieser Gegendruck da nicht so entsteht. Das ist ein bisschen aufwendiger, geht aber. Genau. Wäre eine Möglichkeit, wenn es vom Hersteller jetzt überhaupt keine Möglichkeit gibt. Aber tatsächlich, wenn die Kompensationsstrecke so groß ist, also 5, 6, 7 Zentimeter kriegt man auch mit dem Kissenkeil nicht hin. Also das ist dann einfach, dann geht das nicht mit der Marke, ne? Genau. Zu beachten ist allerdings auch noch, ich hatte deswegen gerade nochmal nachgefragt, ob diese Kompensationsstrecke am Ende der Sattellage tatsächlich also eine gewisse Distanz ausmacht oder nicht, weil viele Pferde steigen ja auch im Lendenbereich wieder an und auch schon im Bereich der Sattellage, sodass wir gar nicht wirklich so eine hohe Kompensationsstrecke haben. Wenn der Sattel dann immer noch abkippt, müsste man natürlich überlegen, liegt es vielleicht doch an der Winkelung des Kopfeisens, dass der einfach zu eng ist, ne, und einkippt, oder vielleicht auch an der Polsterung vorne am vertikalen Kissen, dass das zu voluminös ist, vielleicht auch im vorderen Bereich ein bisschen klemmt und nach hinten kippt. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Genau, und jetzt sagtest du auch noch, das Pferd hat viel Schwung. Da muss man aber tatsächlich drauf achten, also wenn wir uns anatomisch das Pferd nur mal von Widerrist bis Ende der Sattellage angucken. Mhm. Auch wenn das Pferd im gesamten Rückenbereich viel Schwung hat, ist es häufig so, dass dieser kurze Bereich, oder dieser, wenn du auch sagst, das Pferd ist kurz, dieser kurze Bereich bis zum Ende der Sattellage gar nicht wirklich viel Schwung hat, sondern dass das recht gerade ist und dann geht das Pferd nach oben. Weil häufig, ich hatte kürzlich ein Pferd gehabt, das hatte einen bombastischen Widerrist, der hatte einen ganz schönen Senkrücken gehabt auch, einen bombastischen Widerrist. Und man sollte im ersten Moment meinen, boah, der hat durch den Senkrücken, wir brauchen einen Sattel mit unheimlich viel Schwung. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil wenn man sich nur diesen Teilbereich, da wo der Sattel am Ende auch drauf liegt, angeguckt hat, war der Bereich der Sattellage extrem gerade. Das war dann so bis zur Hälfte des Rückens ungefähr und dann stieg das Pferd an. Also wenn man das Pferd komplett sich angeschaut hat, total der Senkrücken, total der Schwung drin, aber dennoch brauchten wir einen Sattel, der extrem gerade war. Weil eben die Sattellage einzeln betrachtet sehr gerade war.
Und was bei solchen Pferden ja häufig auch noch dazu kommt, ist, dass die Sattellage sich im Stand vielleicht völlig anders präsentiert als nachher in der Bewegung, besonders wenn das Pferd anfängt, sich ein bisschen zu tragen und anzuheben.
Ja, deswegen so wichtig die Sattelanalyse sowohl statisch, aber vor allem auch dynamisch in der Bewegung sich angucken zu lassen. Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das sagst, Genau, und dass der Reiter dann stuhlsitzig da sitzt, ist klar. Wenn der Sattel nach hinten kippt, dann kommen unsere Beine nach vorne. Da haben wir gar keine andere Chance. Jetzt ist das Pferd auch noch rundrippig. Das kann also sein, dass möglicherweise die Gurtlage auch noch recht weit vorne ist und der Sattel vielleicht auch noch nach vorne gegen die Schulter rutscht. Das ist natürlich eine richtig doofe Kombi, wenn wir dann eh schon stuhlig drin sitzen, den Sattel von hinten nach vorne gegen die Schulter schieben und dann zieht der Gurt das Ganze auch noch nach vorne. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht eine letzte Sache dazu noch, gerade wenn die Pferde so ein bisschen rippiger sind. Also du hast jetzt gesagt, BCS von 4,5, also etwas schmaler, ne? Nicht ganz im optimalen Gewicht und der Widerrist so ausgeprägt ist, dann und der Sattel nach hinten kippt, müssen wir unbedingt schauen. Also im besten Fall natürlich sollten wir das in Balance alles hinbekommen, aber trotzdem unbedingt schauen, dass die Widerristfreiheit nicht nur nach oben und zur Seite gegeben ist, sondern auch im Bereich, wo der Widerrist ausläuft. Also wir müssen mit der Hand wirklich mal richtig tief reingehen von oben und gucken, was macht denn der Bereich hinter dem Sattelkopf, also da, wo unser Schambein fast schon zu liegen kommt im Sattel. Yeah. Da müssen wir versuchen, mit der Hand mal reinzugehen, wenn der Sattel angegurtet ist, weil häufig liegt er dann da auf oder hat kaum Platz oder kneift vielleicht auch rechts und links von den Dornfortsätzen. Das ist ganz häufig der Fall.
Ja, guter Punkt nochmal, weil das ist ja wirklich, also da denkt man ja so als Laie, glaube ich, häufig, dass man da gar nicht hinfassen kann beim Sattel. Und vermutet da wahrscheinlich dann auch gar kein Problem mehr.
Ja, genau, doch, tatsächlich. Also das ist ganz, essentiell mit Schabracke und Pad drunter kommt man da tatsächlich nicht hin, aber dann sollte man mal den Sattel ohne alles drauflegen und richtig tief reingreifen. Und ja, das ist manchmal richtig schockierend, ne, was da für ein Druck kommt.
Im Zustand in der Bewegung.
Ja, in der Bewegung schaffst du es nicht. Musst du im Stand machen, angurten, im Stand reingreifen. Und wenn es dann schon knapp ist, dann kannst du dir vorstellen, wenn jetzt noch ein Reiter drauf sitzt und das Pferd in der Bewegung vielleicht auch noch den Bereich hochbringt, dann kneift es richtig. Ne? Genau, da muss man sehr, sehr, sehr gut hinschauen, ja.
Okay, ja, also einfach auch eine etwas herausfordernde Kombi.
Ja, auf jeden genau. Fall. Also man hört schon, ne, durch die Erklärung, es ist ein bisschen frickelig. Es ist nicht unmöglich, so Pferde zu besatteln, aber manchmal muss man tatsächlich in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, der vorhandene Sattel, den du so hast, da kommen wir nicht weiter. Ne? Also wir können das optimal, so optimal es nur geht, hinmachen, aber das ist nicht wirklich gut dann. Ne? Und da muss man dann manchmal auch wirklich in Richtung Maßanfertigung denken. Ja.
Ja. Also ich nehme auf jeden Fall bis hierhin schon mal mit, dass es total sinnvoll ist, vielleicht auch bei der Pferdeauswahl, wenn man sich jetzt ein Pferd kauft, auf eine gute Sattellage zu achten.
Das stimmt, ja. Es ist also, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, ne, also mittlerweile würde ich, glaube ich, auch nur noch ein Pferd nach dem Sattel aussuchen. Mhm. Das ist furchtbar, ja. Es ist so, ja. Genau.
Mhm. Na, spart man sich hinten raus auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen Aufwand und Mühe und Geld und Nerven, genau.
Genau.
Okay, der nächste Fall ist ein Araber, der relativ schmal in der Schulter ist, dafür aber sehr bauchig.
Ja.
Das heißt, die Gurtlage hat quasi wirklich, also deutlich den kleinsten Umfang des Rumpfes und der Sattel rutscht bzw. kippt immer nach vorne.
Ja.
Also besonders, wenn wir das Pferd jetzt vielleicht auch im Trab unterm Sattel bewegen, ohne Reitergewicht drauf, dann haben wir halt schon viel Wippen im hinteren Bereich des Sattels und das Thema, dass der Sattel sich halt einfach schnell nach vorne quasi über den Widerriss drüber arbeitet. Gerade wenn das Pferd dann vielleicht noch in der Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung unterwegs ist, dann kann man gefühlt zugucken, wie der Sattel sich Stück für Stück für Stück über die Schulter nach vorne arbeitet.
Ja, das ist tatsächlich eine der schwierigsten Kombis. Denn häufig ist es ja dann auch noch so, gerade Araber, aber das ist so ein typisches Gebäude, sage ich mal, auch von dem typischen Pony, ne? So deutsches Reitpony oder auch kleinere Typen, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Robustrassen, sondern eher so diese Sportponys, ne? Und kleinere. Wir haben eine sehr schmale Brust, danach kommt dann birnenförmig eigentlich so diese breite Rippung, ne? Und möglicherweise ist auch der Gang jetzt nicht sonderlich raumgreifend und elastisch, sondern eher so ein bisschen staccato-mäßig. Ne? Der Rücken möglicherweise auch etwas fester, etwas gerader auch. Ne?
Ja.
Und ja, also das ist tatsächlich richtig schwierig. Also wo man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben muss, wie sieht das denn mit der Gurtung aus? Ne? Also zieht der Gurt den Sattel an sich schon nach vorne? Sprich, wir müssen natürlich, wenn wir einen Sattel auflegen, uns an der Anatomie des Pferdes orientieren. Das heißt, der Sattel muss hinter dem Schulterblatt aufgelegt werden. Und dann müssen wir gucken, wo führt denn die erste Strupfe, also wo zeigt denn die erste Strupfe des Gurtes hin? Also wenn wir uns dann die Strupfen angucken, zeigt die gerade lotrecht in die Gurtlage rein oder zeigt die vielleicht diagonal nach vorne rein? Ne? Und da dürfen wir nicht, und das sehe ich sehr häufig draußen in der Praxis, den Fehler machen, uns an der Gurtlage orientieren und an den Gurtstrupfen orientieren, so nach dem Motto, ah ja, jetzt liegt es ja schön gerade, ne? Dann liegt der Sattel nämlich meistens auf der Schulter drauf. Sondern wir müssen uns an der Schulter und am Kopfeisen orientieren. Das Kopfeisen muss hinter der Schulter liegen. Und dann schauen, wo ist die erste Strupfe. So, wenn die lotrecht läuft, dann kann man eigentlich in dem Moment, also dann ist das schon mal gut. Wenn die nicht lotrecht läuft, dann müsste man überlegen, ob man entweder, wenn das jetzt zum Beispiel ein Sattel ist mit langen Strupfen, ob man ein kleines Loch, ein Kapploch in das Schweißblatt macht und die erste Strupfe nach vorne führt und dort fixiert über so ein kleines Loch. Das ist, sage ich mal, die schonendste Variante. Das nächste, wenn das nicht ausreicht, das nächste wäre dann die erste Strupfe als Vorgurtstrupfe zu installieren. Also, dass man die so weit es geht nach vorne baut. damit eben das, die erste Strupfe gerade lotrecht, senkrecht zum Boden nach unten verläuft, Richtung Gurtlage. Mhm. Ja, und die Gurtlage, wie du schon gesagt hast, ist nicht wie so in klassischen, ich weiß nicht, als ich reiten gelernt habe, war das so das klassische Lehrbuch irgendwie, eine Handbreit hinterm Ellbogen ist die Gurtlage, immer und überall, bei jedem Pferd, ja, ja, das ist genau. Ungefähr nie, bei keinem Pferd, sondern die Gurtlage ist immer der Bereich, wo die schmalste Stelle im Brustbereich ist. Ne? Also da rutscht der Gurt hin, das kann man sich mechanisch vorstellen, reine Physik, ne? Also da, wo es am schmalsten ist, da rutscht nun mal der Gurt hin und da kannst du dich auch auf den Kopf stellen, das wird immer so sein, genau. Auch wenn du super fest gurtest, der rutscht da hin, ne? Punkt. Und wenn natürlich jetzt die erste Strupfe oder da, wo die Zugstrupfe, die erste Strupfe ist das, dann eben deutlich weiter hinten im Sattel installiert ist, dann wird der ganze Sattel nach vorne gezogen. Mhm. Und das haben wir sehr, sehr häufig, jetzt nicht nur bei dieser Kombination, aber das müssen wir in dem Fall tatsächlich als erstes mal ausschließen, dass der Gurt noch zusätzlich so eine Zugwirkung hat nach vorne. Ne? Also, wenn das soweit ausgeschlossen ist und wir haben eine gute, lotrechte Führung von der Gurtstrupfe Richtung Gurtlage, da müssen wir schauen, wie sieht es mit dem Schwung des Sattels aus. Also bei so einem Pferd einen Sattelbaum zu nehmen, der mehr Schwung hat als der Rücken, wird ein Problem. Ne? Also da sowieso schon alles eher tendenziell wippt, brauchen wir in jedem Fall eher einen geraden Sattelbaum. Die meisten, also angenommen, das Pferd hat wirklich auch einen relativ geraden Rücken, aber spätestens in der Bewegung, gerade die Araber, aber auch so die, ja, ich sag mal, diese Flummi-Ponys, die haben oft eine Aufwölbungs-, also eine Potenzial, das den Rücken aufzuwölben, das ist enorm. Die haben teilweise einen Katzenbuckel, wenn die dann in die Bewegung gehen. Das haben wir auch häufig bei den modernen Sportpferdetypen mittlerweile, dass wir fast schon einen Sattel bräuchten, der ein bisschen, wie sagt man denn dann, konkav Richtung Rücken geformt ist. Ne? Also fast schon andersrum im Schwung ist als jetzt in einem Sattelbaum. Gibt es natürlich nicht, sondern wir brauchen halt einen sehr geraden Rücken, geraden Baum. Da können wir dann über die Polster ein bisschen mehr arbeiten. Je nachdem, wie das Pferd im Stand ist. Natürlich wollen wir eine gleichmäßige Polsterung vom Kissen im Stand schon haben. Doch da, in solchen Fällen, könnte man drüber nachdenken, das muss man aber ausprobieren, ob man ganz, ganz leicht hohl anpolstert. Also, dass man den in der Mitte ein bisschen weicher polstert, als vorne und hinten, damit sich, wenn der Rücken dann in der Bewegung deutlich hochkommt, dass sich es dann füllt, ne, und dann flächig aufliegt. Aber das ist wirklich ein bisschen abhängig vom Pferdetyp. Das würde ich auch nicht standardmäßig empfehlen, weil natürlich das Pferd dann, bevor das der Rücken hochkommt, erstmal tendenziell ein bisschen mehr Druck vorne und hinten entsteht. Ne? Aber es gibt so Pferde, die sind schon im Schritt, haben die fast schon einen Katzenbuckel. Und da wäre sowas eine Überlegung wert. Ne? Genau, und damit kann man versuchen, sich ranzuarbeiten. Aber das ist wirklich ein Pferderücken, der richtig schwierig ist. Also das ist eine Herausforderung.
Kann ich da auch beim Gurt an sich noch was machen? Also wenn ich jetzt von den Strupfen her, also von der Gurt, Gurtlage ist natürlich nicht, aber ne, wenn ich das aber alles schon gut austariert und ausbalanciert habe, gibt es da jetzt, weil, also wenn ich ein sehr bauchiges Pferd habe, dann denken natürlich wahrscheinlich viele direkt an Mondgurt. Mhm. Oder sonst irgendwie anatomisch geformt, möglichst breit, oder was würdest du da, was sind da so deine Erfahrungen?
Genau, also häufig haben wir ja genau bei diesem Typ Pferd, also sei es jetzt Pony, aber auch gerade die Araber, mit der engen Brust, ne, so eine kleine Hühnerbrust und hinten dann dieses Brauchige, da haben wir unheimlich wenig Platz zwischen Ellbogen und Gurt. Ne? Einmal, weil die Gurtlage eh schon ganz nah und dicht am Ellbogen ist und zweitens, weil die Ellbogen so richtig eng an der Gurtlage entlang schrabbern, sage ich mal. Ne? Also da haben wir so gut wie kaum Platz, überhaupt einen Gurt zu platzieren. Genau, intuitiv würde man meinen, Mondgurt würde doch dann ganz gut funktionieren, gerade wenn der Sattel vorrutscht. Aber tatsächlich habe ich bei den Typen Pferd und Pferdebauch oft das Problem, dass so ein klassischer Mondgurt, ich sage jetzt mal aus Leder, also Mondgurt für alle, die nicht wissen, was das ist, ist ein geschwungener Gurt, der im Prinzip die Gurtlage, die vielleicht ein bisschen weiter hinten liegt, also die Strupfenlage, die weiter hinten liegt als die Gurtlage, im hinteren Bereich aufnimmt, dann so einen Schwung nach vorne hat von dem von dem Gurt, um in die Gurtlage reinzuziehen und auf der anderen Seite entsprechend wieder so eine kleine Kurve einnimmt, um dann die Gurtstrupfen im hinteren Bereich aufzunehmen. Also das soll das so ein bisschen ausgleichen. Das Problem bei dieser Form des Gurtes ist dann aber oft, dass der vielleicht im ganz vorderen Bereich, also an der vorderen Kante ganz gut noch liegt, sich dann aber so ein bisschen schräg stellt, weil der Bauch dann oder das Rumpfige vom und das Rippige vom Bauch den Gurt so ein bisschen umklappt. Das heißt, dann in der Auswirkung ist das so, dass dann der Gurt gar nicht an jeder Stelle gleichmäßig aufliegt, ja, sondern nur noch scharfkantig, vielleicht auf der vorderen Kante, manchmal auch auf der hinteren Kante. Und das ist natürlich richtig blöd, ne? Genau, und das hilft dann auch nicht mehr groß irgendwie gegen Rutschen. Also bei solchen Pferden empfehle ich ganz gern wirklich den klassischen Schnurrengurt. Einfach, weil die vom Material her sehr, sehr flach sind, ne, sodass der Ellbogen drüber gleiten kann, ohne da hängen zu bleiben. Und oft funktionieren Schnurrengurte auch ganz gut gegen Rutschen.
Die passen sich halten, halt auch super an, ne?
Also, die passen sich gut an, die halten ganz gut. Aber auch da müssen wir gucken, dass der nicht zu viel Flexibilität hat, der Schnurrengurt.
Ja.
Leinengurt mag ich da ganz gern. Baumwolle hat oft ein bisschen zu viel Elastizität. Klassischer Leinengurt, also Flachs, das funktioniert ganz gut. Aber ja, die sind halt sehr teuer, ne? Also ja, das, genau. Und ja, das funktioniert aber relativ gut dann bei solchen Pferden, ja, genau.
Okay.
Ja. Aber richtig gute Beispiele, meine Güte.
Das sind tatsächlich alles reale.
Die fiesen ja, genau. Kandidaten.
Aber es sind halt auch wirklich genau die, die dann wirklich im Unterricht oder wie auch immer ich mit denen zusammenarbeite, halt die Schwierigkeiten haben. Ja, ne? Weil das wirkt sich natürlich auf das Reiten aus,
natürlich,
auf den Reitersitz, auf die Art und Weise, wie Hilfen durchkommen, was ich überhaupt reiten kann. Also wenn ich so ein, wie in dem ersten Beispiel, so einen wahnsinnig instabil liegenden Sattel habe, dann kann ich manche Dinge ja gar nicht machen, weil wir nur damit beschäftigt sind zu gucken, dass dieser Sattel mittig auf
gerade
dem Pferd bleibt.
Super schwierig, genau. Also man durch so ein paar, Anpassungsmöglichkeiten kriegt man das schon optimal hin, aber irgendwann sind dem Ganzen auch Grenzen gesetzt.
Ja. Ne? Glaube ich dir.
Und also jetzt auch gerade zum Thema Vorrutschen, das ist vielleicht auch was für die Praxis nicht schlecht, wenn du als Trainer jetzt nicht die ganze Zeit, ich sag mal, die Hand am Sattel hast, um zu überprüfen, ist der wirklich schon auf der Schulter oder noch hinter der Schulter, ein ganz guter Hinweis darauf, ob der Sattel sich auf die Schulter arbeitet während des Trainings ist, wenn der Reiter auf einmal immer mehr in den Stuhlsitz gerät. Also manchmal ist das so ein bisschen subtil, dass der wirklich dann auf die Schulter kommt. Das sieht man nicht unbedingt immer so von außen. Aber sobald der halt die Tendenz hat, mehr auf die Schulter zu rutschen, kippt der uns gerne mal hinten ein bisschen ab.
Ja.
Und dann fängt er auch das Wippen an. Also man sollte meinen, dass der dann deutlich fester wird hinten, ist aber nicht der Fall, sondern die fangen hinten an zu springen. Und die Reiter rutschen natürlich dann von der Beckenposition eher, kippen die nach hinten ab und geraten in den Stuhlsitz. Ne? Die Balance geht dann natürlich flöten. Aber das sind so, ich sag mal, kleine Hinweise darauf, wenn im Schritt noch alles super ist, super mega gut aussieht, im Trab am Anfang auch noch und auf einmal gibt es dann so Probleme, dann ist es häufig der Fall, dass der Sattel nach vorne gerutscht ist. Und dann sollte man als erstes die Gurtung überprüfen und genau, ne, also dass da auch vorher, wenn der korrekt aufliegt, der Sattel alles schön lotrecht runterzieht. Manchmal, das hatte ich heute erst in der Sattelanalyse gehabt, ist es auch die Schabracke, die den Gurt nach hinten zieht. Also das ist übrigens auch noch so eine Sache, wenn wir haben ja oft diese Strupfen unten an der Schabracke, ne, um den Gurt durchzuführen.
Ja.
Und da laufen beim Langgurt zum Beispiel ja erstmal die beiden Strupfen durch und dann kommt der Gurt. Und manchmal ist es so, dass die Schabracke, oder was heißt manchmal, relativ häufig sogar, dass die Schabracken Befestigung da unten, diese kleine Gurtschlaufe, genau, im unteren Bereich, die erste Strupfe nach hinten zieht. Und dann haben wir eigentlich künstlich eine Situation geschaffen, dass die erste Strupfe nicht mehr lotrecht in die Gurtlage reinläuft, sondern schräg nach vorne. Und das kann auch dazu führen, dass der Sattel rutscht. Das ist super easy zu beheben. Einfach die erste Gurtstrupfe rausschlaufen. Die liegt dann außerhalb von dieser Gurtschlaufe, die zweite liegt drin und das Thema ist meistens gegessen. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, ja.
Das ist natürlich dann eine super einfache Lösung, ne? Wenn das schon hilft, ist es ja super.
Genau, hilft schon mal ein bisschen, ja.
So, als letztes Beispiel Habe ich noch mal was aus dem Western-Bereich. Mhm. Und zwar habe ich das bei zwei verschiedenen Pferden gehabt. Einmal ein Mustang und einmal eine etwas kompaktere, rundere Freiberger Stute,
ja,
die eben beide unter einem maßangefertigten Western-Sattel laufen oder gelaufen sind, wo sich in der Bewegung, also beim Mustang hat sich das Pad unter dem Sattel nach hinten rausgearbeitet. Mhm. Und bei der Freiberger Stute hat sich das Pad in der Bewegung beim Reiten schräg nach vorne rausgearbeitet. Mhm. Also nicht symmetrisch gerade nach vorne, sondern hat sich quasi unterm Sattel schief gezogen und kam dann über das eine Schulterblatt vorne so raufgeschoben.
Ja, genau. Also das ist super spannend, weil das geht natürlich sehr auch also einmal in die Anpassung und dann sogar auch in die Schiefenanalyse. Also starten wir mal mit dem Mustang, wo das Pad nach hinten sich rausarbeitet. Das hab ich relativ häufig jetzt zu dieser Jahreszeit im Frühling, ne? Übergang Winter Richtung Frühling, auch im Dressur oder im englischen Bereich, dass die Schabracken sich unterm Sattel nach hinten wegschieben und rausarbeiten. Das ist häufig dann der Fall, wenn die Sättel im vorderen Bereich ganz leicht nach vorne reinkippen. Und das ist eben zu dieser Jahreszeit häufig, weil viele Pferde über den Winter eher ein bisschen abbauen, weil das Training nicht mehr so gegeben ist, keine Möglichkeit ist oder vielleicht auch durch die Kälte und den Ernährungs- oder Futterzustand eben dann das Ganze etwas schmaler wird. Und Pferde nehmen ja überall ab, auch hinter der Schulter. Das muss nicht unbedingt primär damit zu tun haben, dass der Sattel hier gedrückt hat und die Pferde atrophieren hier oder senken sich mehr in der Rumpfmuskulatur ab oder im Rumpf, in der Stabilität der Rumpfmuskulatur, sondern das kann einfach sein, dass da Fett fehlt. So. Und das reicht dann oft schon, wenn es so ein halber Zentimeter auf jeder Seite ist, dass der Sattel vorne so ein kleines bisschen reinkippt, was dann wiederum dazu führt, was alles, was drunter ist, so ein bisschen von vorne nach hinten rausschiebt.
Ja. Ne?
Und das ist auf jeden Fall was du mal beobachten kannst, auch vom Reiter, also aus Trainersicht, den Reiter darin beobachten kannst, wie sieht denn die Beckenposition aus? Sitzt sie noch in Balance oder sitzt sie vielleicht doch eher so ein Ticken auf Richtung Schambein, bisschen nach vorne geneigt? Und dann müsste man gucken, also auch im Western-Bereich gibt es ja durchaus die Möglichkeit, Korrekturpads einzusetzen.
Ja.
Denn mit Anpassungen beim Western-Sattel ist natürlich wieder schwieriger. Ne? Je nach Marke kann man natürlich auch direkt am Sattel was machen, aber häufiger arbeitet man dann eher übers Pad. Und da reicht oft eine kleine, dünne Filzeinlage im vorderen Bereich. Das Gleiche gilt übrigens auch für Englischsättel. Oder die Quick-and-Dirty-Lösung könnte auch einfach eine Bandagierunterlage sein, die man mal für 1-2 Wochen im vorderen Bereich hinter der Schulter einlegt, also da, wo das Kopfeisen ist. Man guckt, ob das deutlich besser wird. Ne? Genau. Wenn das natürlich jetzt länger, weil häufig ist es wirklich nur in diesem Übergang von Winter zu Frühling, dann fängt man wieder an zu trainieren. Da muss man halt überlegen, ne, ob man sich erstmal mit einer Korrektureinlage behilft, mal abwartet 2-3 Wochen. Wenn das nicht besser wird, sollte man natürlich den Sattler rufen. Ne?
Gut, das heißt, wenn sich Schabracke oder Pad nach hinten rausarbeiten, ist es tendenziell aber ursächlich so, dass der Sattel vorne ein bisschen zu tief kommt.
Mhm, weil er zu weit wird, weil eben, ich sage jetzt mal Muskulatur, aber möglicherweise auch Fett fehlt im vorderen Bereich.
Okay.
Nicht immer und überall, ne? Also das gilt hier übrigens für alles, ne? Wie immer, nicht dogmatisch sehen bitte, sondern das kann eine Lösung sein. Ne? Und dann muss man natürlich nochmal das ausprobieren, gucken, ob das hilft, wenn man da noch was drunter macht. Wenn nicht, muss man weiterdenken.
Ja, ja gut, finde ich ja schon mal, wenn man das im Kopf so ein bisschen mechanisch verstanden hat, warum so eine Unterlage in welche Richtung bewegt unterm Sattel, ne? Wo da welche Druckpunkte wirken oder welche Scherkräfte draufkommen, dass da eben so eine Bewegung entstehen kann.
Genau. Das Gleiche,
Nee, sag ruhig.
Das Gleiche gilt ja dann eben auch für das schräg nach vorne rausrutschen, ne? Da, wo du gerade sagst, Scherkräfte oder welche Kräfte hier wirken. Und da kommt man dann schnell in die Schiefenanalyse eigentlich beim Pferd und auch beim Reiter. Denn in den meisten Fällen, ich überprüfe das ja immer in den Sattelanalysen, auch von hinten das Pferd, ne? Läuft so gut wie kein Pferd wirklich gerade in der Spur. Ne, sehr selten, beziehungsweise sitzt der Reiter auch nicht 100% gerade ein. Und Da ist natürlich immer die Frage, so Huhn und Ei, ne? Wer ist denn hier schief? Weil die Auswirkungen auf den Sattel sind dann häufig, dass der Sattel in eine Richtung geschoben wird. Ne? Also angenommen, das Pferd zum Beispiel kommt mit der Kruppe auf der einen Hand, linke Hand beispielsweise, kommt mit der Kruppe eher nach innen, also verschiebt die Kruppe eher nach links. Es ist sehr häufig so, dass der Reiter nach außen gesetzt wird. Du hast das bei diesem runden, tonnigen Pferd beschrieben, ne? Dass es häufig so ist, dass der Reiter tendenziell eher nach außen gesetzt wird. Wenn jetzt noch zusätzlich die Kruppe nach innen reinschiebt, ist das nochmal verstärkt. Im Umkehrschluss haben wir dann, also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Häufig ist es so, dass der Reiter das kompensiert, indem er links in der Hüfte abknickt. Und tatsächlich.
Das wäre der Klassiker.
Das wäre der Klassiker, genau. Und tatsächlich mit dem inneren, also linken, wenn wir jetzt weiter auf der linken Hand bleiben, mit dem linken Sitzbeinhöcker vermehrt einsitzt und den Sattel von links nach rechts rüber schiebt. Von außen betrachtet sieht das so aus, als würde der Sattel nach rechts, mehr nach rechts oszillieren. Mhm. Der oszilliert sowieso immer so ein bisschen nach links und nach rechts. Das ist auch völlig normal, wenn der 1-2 Zentimeter von der Mittellinie, also von der Wirbelsäule des Pferdes links und rechts oszilliert. Wenn das aber mehr in eine Richtung oszilliert als in die andere, dann sprechen wir schon von einer Schiefe. Und in der Wissenschaft, also anders gesagt, früher habe ich immer so ein bisschen den Reiter als Ursache gesehen. Ne? So, ja, jetzt musst du dich erstmal gerade richten. Ne? Wir sind ja alle nicht so ganz gerade. Ne? Schau mal, vielleicht machst du auch mal Physiotherapie oder so. Tatsächlich konnte die Wissenschaft zeigen, dass in den meisten Fällen gar nicht der Reiter die Primärursache ist, sondern das Pferd. Über 80% der Fälle zeigte das Pferd die Schiefe als primäre Ursache. Daraufhin wird der Reiter schief gesetzt. Daraufhin haben wir einen vermehrten Druck einseitig auf die Polsterung des Sattels, also auf das Kissen, was sich natürlich dann auf einer Seite mehr komprimiert und irgendwann wird der Sattel schief. Na, also dann wird das Kissen natürlich auch schief und der Reiter hat gar keine Chance mehr gerade zu sitzen, weil uns dann zusätzlich auch noch der Sattel schief setzt. Und deswegen lege ich da besonders Wert auch immer in den Sattelanalysen, die Schiefe aus dem Sattel wieder rauszuholen, denn wenigstens der Sattel muss gerade sein. Das ist meine Philosophie. Ich werde auch keinen Sattel schief anpassen auf ein Pferd. Also in den vielen, vielen Fällen, die ich besattelt habe, habe ich das, glaube ich, ein- oder zweimal gemacht bei Pferden, die traumatisch bedingt, unfallbedingt, der eine hatte eine gebrochene Hüfte gehabt, das wird nicht gerade, das Pferd. Und da haben wir uns dann tatsächlich über ein ungleich oder ein asymmetrisches Polster beholfen. Aber üblicherweise wollen wir natürlich, dass das Pferd so gerade wie möglich gerichtet wird im Laufe der Ausbildung. Und da komme ich natürlich mit einem schief angepassten Sattel nicht wirklich weiter. Ne? So. Und da kann man sich natürlich erstmal behelfen mit Einlagen. Ne? Wenn das Pferd wirklich sehr, sehr schief ist, ne? Und der Sattel halt immer in diese eine Richtung schief reinrutscht, habe ich natürlich auch wenig davon. Sattel ist gerade, Pferd ist schief und der Sattel rutscht immer wieder schief rein. Da können wir uns dann über Korrekturpads behelfen, dass wir nicht den Sattel schief machen, sondern dass wir wirklich eine Unterlage nutzen, die diese Schiefe temporär ausgleicht.
Ja, ja, aber in dem Fall, wo sich das Pad schräg nach vorne rausgearbeitet hat, haben wir das tatsächlich auch so gemacht. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch besser geworden. Super. Also sicherlich ist das Pferd ein bisschen symmetrischer geworden. Ich hatte tatsächlich aber auch den Eindruck, dass sich Sattel und Pad einfach so ein bisschen setzen mussten auf diesem Pferd. Also es war ein bisschen gefühlt so, als müsste man das erstmal einreiten, so diese Kombi zusammen.
Ja.
Und dann hatte es einfach mehr Stabilität.
Ja. Ja, das kann gut sein. Also gerade wenn jetzt der Sattel auch neu ist. Ja, es ist ja auch gerade beim Western-Sattel. Natürlich, selbst wenn es ein Maßsattel ist, das Pferd bewegt sich dann auch noch zusätzlich, dann haben wir da wirklich noch mal ganz andere anatomische Gegebenheiten, sage ich mal, unterm Pferd, unterm Sattel. Das ist so ein bisschen wie ein Schuh, der sich natürlich dann auch erstmal anpassen muss so, und sich dran gewöhnen. Also das Pferd muss sich dran gewöhnen und der Sattel setzt sich entsprechend der Anatomie des Pferdes. Ist beim Englischsattel natürlich stärker der Fall, weil sich das Kissen setzt, aber bis zum gewissen Punkt ist das auch beim Westernsattel der Fall natürlich.
Ja, und wenn ich natürlich ein neues Pad darunter habe, wird sich das Pad ja auch erstmal setzen müssen.
Genau, absolut.
Okay, also das waren jetzt so meine vier einprägsamsten Beispiele. Hast du noch irgendeins, was jetzt hier so nicht dabei war?
Ja, also du hast da natürlich jetzt gerade schon die wirklich schwierigen Fälle, sage ich mal, rausgefischt. Ne? Dass, wenn man vor so einem Fall dann als Settlefitter steht, das ist dann schon immer ein bisschen eine Herausforderung. Aber man kommt eigentlich ganz gut zurecht mit den Tipps, die ich jetzt hier gegeben habe. Wenn das nicht hilft, dann muss man wirklich mehr noch Richtung Ursachenforschung gehen, möglicherweise. Ne? Gerade wenn es jetzt um die Schiefe geht oder um ein ständiges Rutschen in eine Richtung oder auch nach vorne oder auch nach hinten. Das gibt es natürlich auch, dass Sättel sich nach hinten arbeiten. Das haben wir oft, wenn die Pferde sehr, sehr athletisch gebaut sind und der Gurt einfach nicht an Ort und Stelle bleibt, sondern eher nach hinten rutscht. Das ist auch, also das ist tatsächlich ein noch schwierigeres Problem, als wenn der Sattel nach vorne rutscht. Hat man zum Glück nicht ganz so häufig, weil tendenziell werden die Pferde eher ein bisschen runder, schlanker. Und also kurze Pferde ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Ne? Die Pferde heutzutage von der Zucht her werden immer kürzer.
Ja.
Und das ist sicherlich was, also da muss man natürlich schauen, ne? vom Sattel, dass das vom Baum her passt und wir die Sättel nicht zu lang haben. Ne? Das ist aber mittlerweile auch gut in der, ich sag mal, in der Industrie angekommen. Die Sättel werden immer kürzer. Es gibt natürlich auch immer noch viele Sättel, die sehr lang sind und dann vielleicht noch ein extra langes Keilkissen drunter haben, wo wir dann Probleme kriegen. Aber da hat schon wirklich ein Umdenken stattgefunden, was sehr, also sehr hilfreich ist. Ich denke, das ist sicherlich so ein Hauptthema. Wichtig dabei ist natürlich immer, egal was wir für eine Situation haben, der Sattel muss natürlich individuell auf die Anatomie des Pferdes passen.
Ja. Ja.
Und das ist natürlich auch was ich in den Ausbildungen oder gerade dann auch in den Workshops immer wieder deutlich mache, dass als allererstes, als fundamentale Grundbasis, ich weiß gar nicht, wie stark ich das ausdrücken kann, die Anatomie des Pferdes steht. Die ist natürlich, ich sag jetzt mal, generell für jedes Pferd gleich mit vielleicht einigen Anomalien, aber wenn man die weglässt, ist die Anatomie des Pferdes wie jedes Pferd gleich mit individuellen Unterschieden. Ne? Also jedes Pferd hat 18 Brustwirbel, aber nicht jedes Pferd ist extra kurz. So, ne? Mhm. Und das ist was, das muss man einfach lernen. Ne? Es gibt anatomisch wichtige Punkte, die für eine gute Sattelpassform einfach wichtig sind zu kennen. Und wenn man die kennt und das einmal verinnerlicht hat, wo der Sattel denn wirklich liegen darf und wo nicht, auf die individuelle, also auf die generelle Anatomie des Pferdes, aber dann auch auf das individuelle Pferd bezogen, dann ist der Rest eigentlich relativ, relativ einfach. Ja.
Genau, und da setzt du ja mit deiner Arbeit unter anderem auch an, weil für den Pferdebesitzer ist es ja letztendlich am wichtigsten, das bei seinem Pferd erkennen und beurteilen zu können. Genau. Ne? Und du hast gerade schon gesagt, Workshops. Mhm. Und tatsächlich haben wir geplant, dass du auch bei uns am Stall Ende April einen Workshop gibst.
Ja,
erstmal einen Tagesworkshop am 25. April. Mhm. Dafür kann man sich anmelden.
Ja.
Und erzähl doch mal so ein bisschen für die, die jetzt zugehört haben und sagen, ach Mensch, das wäre eigentlich schon cool, wenn ich da ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen würde, einfach das bei meinem eigenen Pferd und meinem eigenen Sattel beurteilen zu können. Passt der eigentlich noch? Muss ich da wen drauf gucken lassen? Mhm. Kann ich das vielleicht selber temporär anpassen, weil ne, zum Beispiel jetzt irgendwie Übergang Winter, Sommer.
Ja.
Was ist in so einem Workshop drin? Was lernen die Leute da? Mhm.
Ja, nee, super, dass du das ansprichst. Also das ist eigentlich das, was ich gerade schon gesagt hatte. Mir ist es ganz wichtig, als allererstes mal das Pferd als erstes hinzustellen sozusagen. Ne? Also das Pferd steht bei mir natürlich an erster Stelle und dementsprechend müssen wir uns erstmal das Pferd, insbesondere die Anatomie des Pferdes angucken. Das ist ein ganz wichtiger Baustein in den Workshops. Bei mir ist es so, oder meine Methode sozusagen, die Scientific Saddle Fitting Methode, basiert auf vier verschiedenen Säulen. Die erste Säule nimmt die Anatomie des Pferdes ein. Die zweite Säule bezieht sich auf die statische Analyse. der Sattelanpassung, also dass der Sattel im Stand auf dem Pferd. Die dritte Säule ist die dynamische Analyse, super wichtig. Der Sattel muss immer in der Bewegung auch analysiert werden. Und die vierte Säule ist die, ja, im Prinzip das Fazit und die Next Steps. Was mache ich denn jetzt mit den Analyseergebnissen, die ich in den ersten drei Säulen geschaffen habe? Ist eine Anpassung nötig oder auch nicht? Muss das vielleicht interdisziplinär erstmal kommuniziert werden mit Tierarzt, Therapeut oder Ähnlichem? Genau. Also das sind sozusagen die vier Säulen als Grundeinheit in einem Eintages-Workshop. Einfach aufgrund der begrenzten Zeit lege ich den Fokus hauptsächlich auf Säule 1 und 2, sprich die Anatomie des Pferdes und die statische Analyse des Sattels. Mhm. Das bedeutet, der Pferdebesitzer wird nach diesem Tagesworkshop die Möglichkeit haben, erstens sein Pferd auf die anatomischen sattelbezogenen anatomischen Punkte hin analysieren zu können. Also kann bei seinem eigenen Pferd, aber auch bei anderen Pferden ganz spezifisch sagen, wo sind die wichtigsten anatomischen Punkte zu fühlen, die wichtig sind für eine gute Sattellage. Das heißt, wenn diese Punkte soweit klar sind, und wir machen das auch, indem wir die Pferde dann anmalen, ne? Das kann dann auch jeder zu Hause nochmal nachmachen. Ich gebe da auch Anleitungs- und so Do-it-yourself Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit, dass das auch wirklich klar ist. Und da lege ich besonders Wert drauf, weil wenn das einmal verstanden ist, darauf baut alles Weitere auf.
Ja, ja? Ja.
Und deswegen fokussieren wir uns da auch sehr, also der erste Teil besteht im Prinzip aus dieser anatomischen Beurteilung des Pferdes, auf dem Anmalen, auf dem Wissen, okay, hier muss der Sattel aufgelegt werden, bis dahin darf er gehen, diese Punkte müssen ausgespart bleiben und so weiter. Und zwar nicht nur, das sind die Punkte, sondern warum ist das so? Denn ich denke, der Lernerfolg ist umso größer, wenn man nachvollziehen kann, warum diese Punkte überhaupt wichtig sind. Ne? Was hat denn das Pferd davon, dass der dort aufgelegt wird? Oder was wäre denn, wenn ich den woanders auflege? Was passiert denn dann? Ne? Und genau, also um das einfach auch nachhaltig zu verstehen und dann, ja, quasi schon intuitiv anzuwenden bei seinem Pferd. Das ist nun mal das Erste. Daraufhin lernen wir, die Sättel dann also aufs Pferd zu legen und anhand dieser anatomischen Punkte, die vorher verinnerlicht wurden, nachvollziehen zu können, passt der Sattel ganz grundsätzlich zur Anatomie des Pferdes oder nicht. Wenn er nicht passt, weil bestimmte Punkte das einfach nicht zulassen, dann wissen wir schon, okay, der Sattel fällt raus, können wir nicht nehmen. Ne? Wenn der Sattel an sich auf die anatomischen Punkte passt, dann geht es ans Feintuning. Und das ist der zweite Teil des Workshops, dass dann eben verschiedene Handgriffe erlernt werden und ja, ich sage jetzt mal Analysemöglichkeiten, um dann die individuelle Sattelpassform bei dem Pferd zu bestimmen. Da geht es zum Beispiel um Fragen, was ist mit dem Schwerpunkt der Balance, was ist mit der Gurtlage, was ist mit der Kissung, funktioniert das in diesem Fall ja oder nein und so weiter. Bei dem Eintagesworkshop können wir die Dynamik noch nicht mit reinbringen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Also
aber das, was du gerade geschildert hast, ist ja auf jeden Fall schon mal so eine essentielle Grundlage. Mhm. Und also ich weiß, dass das bei so vielen Pferdebesitzern einfach auch so eine Blackbox ist, ne? Absolut. Passt jetzt dieser Sattel oder nicht? Also ich glaube, das ist bei vielen wirklich auch so ein, ja, ein bisschen wie so ein unüberwindbarer Berg, weil man hat schon tausend Sachen gelesen und viel gehört und hier darf er nicht und da soll er und so und und man ist ja permanent in so einer gewissen Unsicherheit, also viele, glaube ich, ne? Und dann wird eben, um ja da irgendwie Klarheit zu haben, nochmal der Sattler gerufen und hinterher ist man eigentlich gefühlt auch nur so schlau wie vorher, außer dass man jetzt halt entweder ein Ja passt schon oder nee, du musst dies und jenes.
Ja.
Aber selbst dieses Wissen zu erwerben und da einfach auch gewisse Fähigkeiten sich anzueignen, die man ja dann lebenslang und für sämtliche Pferde und Sattel anwenden kann, finde ich schon echt richtig gut. Deswegen freue ich mich mega, dass wir das bei uns am Stall machen. Wir haben auf jeden Fall genug Platz. Wir haben genug Pferde, die wir dann dahin stellen können, die wir alle gemeinsam anmalen können, wo wir verschiedenste Sättel, wir haben auch ausreichend Sättel da, die wir da draufpacken können. Du bringst ja bestimmt auch noch mal welche mit.
Genau.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man natürlich auch seinen eigenen Sattel mitbringen. Ne? Also für die, die jetzt bei uns aus der Umgebung kommen, die können auch dann ihren eigenen Sattel vielleicht sogar auf dem eigenen Pferd dann einfach mal anschauen lassen.
Sicher, das nutzen natürlich viele im Workshop auch nochmal. Ja. Ne? Wenn es am eigenen Stall ist, ist das natürlich eine tolle Gelegenheit, da schon mal einen richtig tiefen Einblick in die individuelle Situation zu bekommen. Ja. Aber jeder, der jetzt auch nicht sein eigenes Pferd dabei hat, nimmt auf jeden Fall so viel mit, dass er zu Hause das nochmal selber nachvollziehen kann. Das heißt natürlich nicht, dass jeder nach dem Workshop einen Sattel anpassen kann, aber das ist ja auch nicht der Anspruch, sondern wirklich also beurteilen zu können, ja, passt, ja, nein, und vor allem, warum? Und das finde ich halt immer ganz wichtig, für sich selber zu verstehen. Das sind die Gründe, warum der Sattel jetzt nicht so gut passt. Hier muss der Sattler ran. Und da kann ich auch schon wieder als Herdebesitzer ganz anders auf den Sattler zugehen. Mhm. Gar nicht irgendwie belehrend oder Ähnliches, um Himmels Willen. Das Ganze soll ja weiterhin wertschätzend und irgendwie auch auf einer guten Basis erfolgen. Aber man hat als Pferdebesitzer dann auch eben nicht mehr so dieses Gefühl, ich muss alles glauben, was mir gesagt wird, sondern hat schon ein wirklich gutes, fundiertes Grundverständnis und kann vielleicht auch gezielt nachfragen.
Ja, und ich bezahle immer Geld für so einen Satteltermin und bin, weiß am Ende dann doch nicht so richtig. Ne?
Also ich finde, man so ein bisschen nur hoffen, ob das jetzt dann auch wirklich alles so passt.
Ja, genau. Man hat halt das Geld bezahlt und merkt aber dann 2-3 Wochen später, das Problem ist einfach nicht gelöst und man weiß aber nicht genau, warum. Und das ist ja irgendwie sehr unbefriedigend. Deswegen finde ich das so toll, da das ist ja auch immer mein Ansatz, die Leute einfach selber zu befähigen, ne? Gewisse Dinge mit ihrem Pferd halt einfach dann selber zu können. Also der Workshop ist ja nordöstlich von Hamburg bei uns am Stall. Mhm. Nähe Trittau für alle, die zuhören. Also dann könnt ihr schon mal einordnen, wo ihr ungefähr hinkommen müsstet. Am 25. April, das ist ein Samstag und die Anmeldung ist geöffnet. Und es gibt bis zum 15.03. auch noch den Early Bird Preis.
Oh ja, so, stimmt.
Und wie ihr euch anmelden könnt, verlinken wir natürlich hier in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch ganz unkompliziert für den Workshop anmelden. Am besten bis 15.03., dann gilt nämlich noch der Frühbucherpreis. Und die Plätze sind natürlich begrenzt. Also,
das ist vielleicht wichtig zu sagen, weil wir machen da keine Massenveranstaltung raus. Das ist wichtig, damit dann auch wirklich individuell jeder die Gelegenheit hat, viele Pferde, viele Sättel, das Auge zu schulen und vor allem zu fühlen, nachzufühlen, wo sind die Punkte und wie kann ich das später auch bei meinem eigenen Pferd übertragen.
Ja. Mega gut. Ich freue mich richtig drauf, wirklich. Es wird ganz großartig. Cool. Maren, ganz vielen Dank für deine ganzen wertvollen Einschätzungen, besonders zu diesen ganzen Spezialfällen. Ich hoffe, da konntet ihr alle schon ein bisschen was mitnehmen, wenn ihr vielleicht auch ein Pferd habt, was sich da in der einen oder anderen Beschreibung wiedergefunden hat. Und wenn ihr es noch genauer wissen wollt und wirklich lernen wollt, dann klickt auf jeden Fall mal auf den Link hier in der Beschreibung und vielleicht sehen wir uns dann am 25. April bei uns auf dem Hof.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Danke, Annika, für die Einladung. Hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Auf jeden Fall. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.